Scherbengericht von Anna Berg. Aus dem Kapitel Anna. Die Anna stellte ihren Koffer an der Garderobe ab und tat so, als sei es nichts Besonderes, dass sie eine Woche früher zurückgekommen war. So wie sie ihn abstellte, die Hutnadel aus dem Filz nestelte und den Mantel an den Garderobenhaken hängte, war klar, dass sie den Koffer auspacken und alles wie immer in den Schrank zurückräumen würde. Sie ließ die Anna im Schlafzimmer herumwirtschaften und ging in die Küche. »Es ist also nichts geworden«, dachte sie. Der bedeutende Parteigenosse mittleren Alters in Brünn mit Villa, Dienstmädchen und Chauffeur war es nicht. Während sie die Zutaten zu einem Pfannkuchenteig im Küchenschrank zusammensuchte und sich dabei ertappte, dass sie mit der Mehltüte in der Hand selbstvergessen vor dem Herd herumstand, fielen ihr die Redensarten der Brüder wieder ein, als sie einen Stapel Bilder am Tisch herumreichten. Als Mann in den besten Jahren, hatte der Ernst ihn gepriesen, in hervorragender Position, bei der Gauleitung, zuständig für Kulturelles, ein Mann mit Villa und allem drum und dran, was eine Frau sich nur wünschen konnte. Alles hatte der und alles vom Feinsten. Das konnte der Ernst bestätigen, denn sein Freund, der Hauser Bertel, kannte ihn persönlich. Alles hatte der, was man sich nur denken konnte. Es fehlte ihm nur eins, eine Frau. Und zwar eine, die wirtschaften konnte in einem so großen Haus, wo es oft Gäste gäbe von Rang und Namen. Ob er geschieden sei? Nein, seine Frau sei gestorben. Sohn und Tochter lebten noch im Haus, beide bereits volljährig. Da brauche sie keine Sorge zu haben. Das Haus sei groß genug, da ginge man sich nicht auf die Nerven. Da schau her, eine große Jugendstilvilla mit Park. Allein die Auffahrt mit den alten Platanen. Alles vornehm und gediegen. Und Dienstboten kannst du haben, so viel du willst. Einen Gärtner, eine Köchin, zwei Putzfrauen und einen Chauffeur gibt es bereits. Der Bertel sagt, er will eine solche deutsche Frau, die ihm das Haus führen kann und auf die Verlass ist. Nicht so eine eingebildete Bankiers- und Fabrikantentochter, die von Bad zu Bad reisen muss und sich um nichts kümmert. Ja, und da haben wir natürlich an die Anna gedacht. Na, wie wäre das? Raus aus der Fabrik und rein in die Villa? Und wie du siehst, ist er gar nicht unansehnlich, der Herr Gaukulturwart. Die Anna sah ihn sich an. Sie sagte nichts. Niemand erwartete, dass sie etwas sagte. Die Anna sagte fast nie etwas, schon gar nicht einfach so. Als die Anna den Koffer abstellte und den Mantel an die Garderobe hängte, in dieser alltäglichen und doch sehr entschiedenen Weise, da war sie überrascht. Sie hatte fest damit gerechnet, dass die Anna einer solchen Versuchung einfach nicht widerstehen konnte. Niemand konnte einer solchen Versuchung widerstehen. Schon die Stadt Brünn mit ihren Kirchen und Plätzen, ihrem Markt und ihren eleganten Geschäften. Und dann das Haus und der Park. Ein Schrank voll eleganter Kleider. Natürlich konnte sie jetzt nicht gleich über die Anna herfallen, sonst würde sie erst recht nichts erzählen. Sie musste es so nach und nach aus ihr herauszukriegen versuchen, wer oder was Aschenputtel in die Flucht geschlagen hatte. Doch als die Brüder kamen, ging es sofort zur Sache. »Warum sie denn schon da sei?«, wollte der Ernst wissen. »Weil es sich so ergeben habe«, antwortete die Anna. »Was heißt, weil es sich so ergeben hat?«, fragte der Hans argwöhnisch. »Na ja, es war ja eigentlich alles klar«, antwortete die Anna zögerlich. »Was war klar?«, bohrte der Ernst nach. »Na ja, dass sie halt da nicht hinpasse.« Die Brüder sahen einander betreten an. Den Brüdern fiel es sichtlich schwer, ihre Ungeduld zu zügeln. »Der Sohn ist Bettnässer und die Tochter Morphinistin«, sagte sie leise vor sich hin. »Da also liegt der Hund begraben«, dachte sie. In der feinen Gesellschaft von Brünn wusste man also Bescheid. Und bis in die besseren Kreise von Prag und Pressburg hatte sich das natürlich auch herumgesprochen. Also wollte weder eine Fabrikanten- noch eine Bankierstochter und auch keine Tochter eines Schriftstellers oder Dirigenten, deren Väter auf einen kurzen Draht zum Gaukulturwart scharf waren, in dieses Haus. Deshalb also kaprizierte man sich auf eine von weit her, auf eine unbedarfte, schlichte vom Land. Zu Hause ist es doch am besten.
Ist es nicht, antwortete sie ungehalten. Und jetzt erzähl mir, wie das alles gegangen ist.
Tja, wo soll ich da anfangen? Sagte die Anna ratlos.
Ein stattlicher Mann in einem grauen Nadelstreifenanzug, der mich sehr freundlich begrüßt hat.
Na, das lässt sich ja gut an, warf sie aufmunternd dazwischen.
Ja, sagte die Anna schon fast lebhaft, es ließ sich richtig gut an. Ich war ja die ganze Nacht gefahren und jetzt gab es erst mal ein sehr schönes Frühstück im Wintergarten zwischen Palmen. Die Köchin trug Schinken und Eier auf und es gab Kaffee und frische Brötchen und Marmeladen und Honig und Schokoladeplätzchen und eine Art Dampfnudeln, die sie Buchteln nannte. Der Garten war schön, aber ein bisschen langweilig war mir auch. Da bin ich wieder in mein Zimmer gegangen und habe mir da alles genau angesehen. Über der Couch hing ein interessantes Bild. Eine Dame saß da lässig in ein Sofa gelehnt, um sie herum bauschte sich ihr Seidenkleid wie eine rosa Wolke, Puffärmel und ein tiefes Dekolleté. Sie sah aus wie eine der kaiserlichen Prinzessinnen vor dem Hofball, nur war sie bedeutend hübscher als die schmallippigen Hohenzollern-Prinzessinnen. Ja, sie gefiel mir. Mit ihrer hellen Haut und den großen dunklen Augen, die schwarzen Haare waren besonders raffiniert, wie weiche Wellen um ihren Kopf modelliert. Ein sehr schönes Bild. Ich habe später die Köchin nach dem Bild gefragt.
Ach, das, sagte die verlegen, das ist noch von früher, das hat nichts zu sagen.
Und dann bin ich nach unten und wollte mich in den Wintergarten setzen. Da saß aber jemand, den ich nicht kannte. Also blieb ich in der Türe stehen und sah mir diese Person erst einmal an. Es war eine junge Frau mit einem aschgrauen Gesicht.
Ah, sieh an, die Neue, sagte sie langsam und übermäßig laut.
Sie starrte mich zuerst abschätzig an, von oben bis unten. Dann lachte sie hysterisch auf und meinte, typisch mein Vater, schlicht und treu deutsch und mit gebärfreudigen Becken, was? Genau sein Geschmack, Herbert hat recht. Wir müssen uns auf unsere Arisierung gefasst machen.
Hat sie das wirklich gesagt?
Ja, das hat sie wirklich gesagt. Erst habe ich es gar nicht richtig verstanden. Dann hat es mich in Wut gebracht. Aber ich habe mich erinnert, wie er zur Köchin gesagt hat, schon als er im Mantel in der Diele stand, Marie, ich lege größten Wert darauf, dass Fräulein Anna von allen im Hause als mein Gast behandelt wird. Von allen hat er mit einem drohenden Unterton gesagt, der die Köchin richtig erschreckt hat. Da habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, ich bin als Gast in dieses Haus geladen worden und weiß nicht, wovon Sie reden. Da hat sie kurz die Augen zusammengekniffen und in völlig verändertem Ton geantwortet, ja, natürlich, Sie haben recht. Sie können ja überhaupt nichts dafür, Sie wissen ja gar nicht, was sich hier abspielt. Entschuldigen Sie. Sie kramte in der untersten Schublade zwischen irgendwelchen Servietten herum, zog eine winzige Tüte aus einem kleinen Täschchen, kippte sich etwas zwischen Zeigefinger und Daumen heraus und zog es lautstark die Nase hoch. Dabei redete sie die ganze Zeit über ihren Bruder, der ein großer Künstler, aber auch ein großes Muttersöhnchen sei. Und das sei nun wirklich eine Katastrophe.
Alles, was er schreibt, ist natürlich viel zu esoterisch, hat sie gesagt. Und Papa verhindert selbstverständlich eigenhändig, dass es gedruckt wird.
Tja, keine einfache Sache, nicht wahr? Irgendwie kann ich meinen Vater ja verstehen, meinte sie dann. Aber wissen Sie, meine Mutter wirft einen langen Schatten über dieses Haus.
Tja, so muss man wohl sagen.
Die Anna sah sie an. Was konnte ich dazu sagen?
Nichts konnte ich dazu sagen.
Also fragte ich schließlich, mehr so aus Verlegenheit, ist die Dame auf dem Bild in meinem Zimmer ihre Mutter?
Das Bild gefällt mir sehr.
Da sah sie mich aber vollkommen verständnislos, sogar geradezu misstrauisch an.
»Von wem sprechen Sie?« fragte sie schnippisch.
»Nun, von dem Bild der Dame da in Rosa in meinem Zimmer«, habe ich gesagt.
Da warf sie den Kopf zurück und lachte schallend.
»Ach so«, sagte sie offensichtlich erleichtert. »Du liebe Güte, nein, nein, das ist noch von früher, das hat nichts mit uns zu tun.«
Nach dem Essen zeigte mir der Herr des Hauses den Garten.
»Mein Sohn ist ein Waschlappen. Leider«, fing er unvermittelt an. Man munkelt, er habe den Tod seiner Mutter nicht verarbeitet. Was will das schon heißen? Psychologengeschwätz, faule Ausreden, um herumzulungern und sich als Künstler aufführen zu können, ohne irgendetwas zu tun. Wie immer Sie sich entscheiden, Fräulein Anna, er wird sowieso aus dem Haus kommen. Ich bin fest dazu entschlossen. Sie wusste immer noch nicht, was sie letzten Endes davon abgehalten hatte, in dieser Villa mit der freundlichen Köchin, dem doch ganz umgänglichen Hausherrn, der feinen, aber etwas langweiligen Gesellschaft und den problematischen Kindern, die man über kurz oder lang aber los wurde, zu bleiben. Das ging dann so hin nach den ersten Tagen, begann sie zögernd, mit Theaterbesuch und Einladungen, Konzert und Ausstellungseröffnung. Naja, und dann so etwa nach einer Woche, als der Vater im Amt, die Tochter bei einer Freundin und der Sohn nach Prag gefahren war, saß ich in meinem Zimmer und wollte dir einen Brief schreiben. Da kam die Putzfrau, die ich noch nicht kannte, wurde ganz konfus, als sie mich sah, erklärte mir, dass sie eigentlich den zweiten Schrank in meinem Zimmer ausräumen müsse, weil die alten Kleider, die es noch im Haus gäbe, in einer Stunde vom Winterhilfswerk abgeholt würden. Da habe ich ihr beim Ausräumen geholfen. Es kam ein Frack zum Vorschein, der einen recht gedrungenen, beleibten Herrn gehört haben musste, und dann ein eleganter Damenwintermantel mit weinrotem Schal und Wildlederhandschuhen in der gleichen Farbe. Schal, Mantel und Handschuhe legte ich auf meinen Nachttisch. »Wie schön die Handschuhe sind«, sagte ich. »Was für ein weiches Leder!« Und sogar mit H.E. als Monogramm in die Stulpen gestickt. Als ich das sagte, fuhr die alte Frau zusammen und kramte wie besessen im Schrank. H.E., sagte ich zu ihr, wie über dem Eingang des Hauses und auf den Servietten. Die Anna machte eine Pause und schien nachzudenken. Warum habe ich das überhaupt gesagt? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es war mir eben aufgefallen. Die verschlungenen Initialen über dem Eingang und die Stickereien auf der feinen Tischwäsche. Ich merkte, wie die alte Frau fast im Schrank verschwand vor Eifer, diesen Initialen zu entkommen. Als neben dem Frack und dem Wintermantel ein Ballettröckchen in Rosa mit winzigen Schüchen, die zusammengebunden über dem Kleiderbügel hingen, zum Vorschein kam, dachte ich mir auch nichts Besonderes. Und weil ich ja beim Essen irgendwann auch etwas sagen musste, fragte ich Charlotte eben, ob der Ballettunterricht ihr als Kind Spaß gemacht habe oder ob sie ihn für die Klavierstunden aufgeben musste. Was soll man mit solchen Leuten auch sonst reden, oder? Ja und? Was hat sie gesagt? Die war völlig überrascht. Ballett? Ich? Fragte sie erstaunt. Wie kommen Sie darauf? Ich war einigermaßen verwirrt. Wieso hing dann da oben ein rosa Ballettröckchen mit Kinderschuhen? Nach dem Essen hatte ich das Gefühl, ich sollte der Sache nachgehen. Ich ging in mein Zimmer. Da war natürlich kein Frack mehr da und es gab auch keine Lederhandschuhe mit H.E. Monogramm mehr. Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte und dass es mit diesem Zimmer zu tun hatte. Der Nachttisch hatte zwei Schubladen, eine normalgroße und darunter eine kleinere. Bei meinem Einzug hatte ich nur die obere Schublade aufgemacht. Die untere klemmte. Ich probierte es noch einmal. Sie ging tatsächlich auf. Es gab nichts in der Schublade als ein Gesangbuch. Es war aber kein richtiges Gesangbuch. Es ging nämlich nicht von rechts nach links auf, sondern von links nach rechts. Es war ein Buch, das man gewissermaßen von hinten nach vorne lesen musste. Die ersten Zeilen der Überschrift konnte ich nicht lesen. Das war offenbar Hebräisch. Sie sah die Anna an. Die Anna nickte. Ich wollte es erst nicht glauben. Dann habe ich das große Bild der rosaroten Balldame mit ihren Puffärmeln von der Wand genommen. Es war mit E.K. signiert. Auf der Rückseite war eine Art Pappdeckel aufgeklebt. Darauf stand Friedrich Kuster, Frau Adelheid Eckstein, 1913. Ich habe das Bild wieder hingehängt. Jetzt wusste ich Bescheid. Und du? Du weißt jetzt auch Bescheid. Das ist alles. So wie die Anna dann die Hände übereinander auf den Tisch legte, war klar, dass die Geschichte der böhmischen Reise jetzt für sie beendet war. Eine sogenannte Judenvilla, dachte sie.
Der Herr Gau-Kulturminister wohnte samt Pianistentochter und Schriftstellersohn in einer Judenvilla. Man hätte es sich denken können.
Und? Was haben Sie gesagt, als du sie nach den Ecksteins gefragt hast?
Wieso gesagt? Fragte die Anna erstaunt. Was hätte sie denn fragen sollen?
Ich habe dann eben meine Sachen gepackt und bin gegangen.